Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Es ist Stammtischzeit und damit auch das erste Mal in diesem Jahr. Deswegen von mir noch ein herrliches frohes Neues, wenn wir uns noch nicht in Stammtischrunde gehört haben.
Tschüss, Dicker. Wirklich, ja.
Ja, darf man nicht mehr machen, ich weiß. Aber für mich ist es ja quasi, ich weiß nicht, ob der Album des Monats-Podcast, den wir aufgezeichnet haben, vorher dran war, aber so oder so quasi... Der Kanal wird auch von mir wieder mitbestückt. Bei mir sind zwei Legenden. Die eine ist immer an meiner Seite, wenn es um Podcast geht. Moin, Kevin.
Moin, ne?
Und die andere ist, ich würde schon sagen, wahrscheinlich auf mittlerweile wahrscheinlich jedem Festival-Ground Hip-Hop-seitig, ich würde sogar fast sagen in ganz Europa, geehrt und gefürchtet. Und er hat es heute gewagt, mit in unseren Stammtischrunde zu kommen. Zino, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag. Ich dachte, ich wage mich auch mal ins Podcast Multiversum.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das häufiger haben wollt, denn das wäre machbar, glaube ich, oder? Zeitlich könntest du es einrichten?
Zeitlich kann ich es einrichten,
na klar. Ich bin sowieso ein Mensch mit sehr viel Zeit.
Ich bin flexibel auch, weißt du?
Ja, sehr gut. Zwischen Training und...
Das ist immer ein Qualitätsmerkmal, sehr viel Zeit zu
haben. Ja, genau. So, kennst du das? So, wenn du vereinbar machst und jemand fragst, ich weiß nicht genau, wollen wir uns nächste Woche treffen? Ja, passt. Wann können wir mal? Ich kann nicht so Dienstag, ja, passt. Ja, vielleicht auch Mittwoch, ja, kann ich auch. Ich kann auch Donnerstag und Freitag, auch Samstag.
Ich liege allgemein auch in meiner Freizeit. Also ich liege viel rum einfach so. Ich gucke so ein bisschen Netflix, weißt du? Dann auch mal so im Garten einfach rausgucken und denke mir, ja, Mann. Oh Mann, ich habe echt viel Zeit.
Ja, mir geht's genau andersrum. Das ist ja der Grund, warum wir uns jetzt hier in Woche, keine Ahnung, 7 des Jahres das allererste Mal erst treffen, um überhaupt über Stammtisch wieder zu reden. Und es ist eine Menge passiert. Wir haben auch ein bisschen vor, dieses Format zu ändern, Kevin. Also mal gucken. Aber wir wollen es heute noch in der klassischen Form machen.
Ja. Ja, wir haben ja auch noch gar nicht so viel besprochen, ne? Aber schauen wir mal, das wird sich bestimmt ändern.
Ja, nee, also es geht so ein bisschen darum, dass wir, ihr wisst ja, das ist auch Podcast und dieses Ganze ist ein dynamischer Markt, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man es macht. Man
kann live dabei sein.
Live dabei. Jetzt haben wir die Option, dass Zino vielleicht auch häufiger noch mit reinkommt und so, dann kann man ja mal so überlegen, vielleicht gibt es da noch Ideen, die wir mit einsetzen können. Ich hätte da ein paar.
Mir fällt bestimmt auch noch was ein,
wenn ich ein bisschen nachdenke. Ja, da habe ich schon Angst vor. Aber lass uns trotzdem mal ein kleines bisschen über die Themen reden, die uns so ein bisschen aufgekommen sind. Vor allen Dingen auch der Redaktion. Schönen Dank an dieser Stelle an Jara und
Christian,
genau. Ich bin eben nicht auf den Namen gekommen. Entschuldigung, Christian. Die hier so fleißig mitgeholfen haben. Ich weiß gar nicht, wer davon denen das gemacht hat. Als allererstes, wichtigste Frage, die ich vorweg einmal klären muss. Wie seid ihr so, was Insta-Live angeht? Macht ihr Handy immer, wenn ihr die Nachrichten geht ihr auch rein, guckt euch an, was die machen?
Ganz selten.
Ignoriert ihr das?
Ich habe Nachrichten ausgestellt, also so Push-Nachrichten habe ich ausgestellt bei Insta. Und
kommen zu viele rein, ne?
Es kommen so wahnsinnig viele. Nein, aber Dicker, das hält mich einfach davon ab, irgendwas zu machen, so weißt du. Dann machst du Insta einmal auf und dann ist man so abgelenkt für eine Dreiviertelstunde. Und dann denkt man sich, was, warum gucke ich mir jetzt gerade die Insta-Story von irgendeinem Kumpel von einem Kumpel von irgendeinem Rapper an, was fange ich mit meinem Leben an so? Darum habe ich es ausgestellt. Und meinst du jetzt live gehen auf Insta?
Mach ich nie. Gucken. Live zugucken. Weil es gab ja, das war im Januar, irgendwann Mitte Januar, dieses, ich erkläre deshalb die Frage an euch, weil ich das normalerweise selten mache. Ich tippe da aus Versehen mal drauf und dann sitze ich bei,
und dann vor kurzem, dann so 10 Leute gucken zu und genau. dann wird man selber noch so angekündigt und man ist so, schnell der, wieder raus, bevor es jemand gesehen hat.
Ich hatte schon mal dem einen oder anderen Produzenten, dass er dann vielleicht da war, ich draufgeklickt habe, ohne dass ich das wollte und dann saß ich da mit 3 Leuten und ich denke mir immer, was das so für den sein muss. Dann sieht er, Nico Wexman guckt zu und Nico Wexman ist wieder weg. In diesem Fall war es aber eine Story, da haben 50.000 andere Menschen mir zugeguckt und es war die von Schwester Eva, auf die ich zufällig gestoßen bin.
Die habe ich mir danach angeguckt.
Ich war unterwegs irgendwo und sehe das und denke mir, geht live und dann denke ich, okay, warte mal, da ist ja irgendwas jetzt mit Haftantritt. Mhm. Hast du es auch mitgekriegt?
Ich habe mir davon so, weiß ich gar nicht, 5 bis 10 Minuten live auch wirklich angeguckt. Dann war irgendwas oder ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich weiß nicht.
Und was ist euer Eindruck davon?
Ich habe die Recap gesehen bei Mr. Rap. Zum Glück gibt's ihn. Man kann solche Sachen immer schön in der Zusammenfassung gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so ein kleines Kind hat so und dann in Haft muss, dass die Haft eher so das zweitrangige Problem ist und das erstrangige, dass man sein Kindchen nicht mehr sehen kann. So. Und das ist natürlich belastend. Jetzt, wo dann auch das Album rausgekommen ist, ist es dann natürlich der große Promo-Move, um dann nochmal die Verkäufe anzukurbeln. Also wäre man ja dumm, wenn man das nicht mitnimmt in irgendeiner Art und Weise. Und ja, man, allgemein hat ja Eva auch selber gesagt, dass so Promo gar keine Rolle für sie irgendwie gespielt hat oder kaum Rolle gespielt hat, gerade wegen dem Babychen. Und das war ja auch schon bei der Biografie so, die rausgekommen ist, ja. wo ich das als schlimmer Nerd, also selbst ich habe es erst so 2-3 Wochen später mitbekommen so. Und ja, Mann, so habe ich das erlebt. Was war die Frage? Das ist
herzlich willkommen im Stammtisch.
Das ist aber auch genau das, was dann so einen Geschmack hinterlässt, ne? Dass es dann eigentlich eher als Promo wahrgenommen wird.
Ja,
ich habe das als sehr authentisch wahrgenommen, so alles das. Und ich kann alles nachvollziehen, so. Aber im Endeffekt ist es ein Livestream für 50.000 Leute eine Woche, bevor das Album rauskommt oder so.
Ja, es ist so, also ich finde es nicht, guck mal, oder das ist das Problem. Ich glaube, wie in der Person, Schwester Eva, wie ich sie öffentlich wahrnehme, so in den letzten 2 Jahren, ist es diese Inkonsequenz in Person. Denn auf der einen Seite, logischerweise bestimmt, Mama sein verändert etwas, stolz aufs Kind sein genauso und damit dann auch die Verschiebung der eigenen Werte und trotzdem aber immer noch natürlich so Person des öffentlichen Lebens und ein Album und ein Vertrag und ein Label und Druck und Chancen sehen, da kann man eventuell noch Verkäufe ankurbeln und so. Und das siehst du alles in diesem Video. Von bis, von übrigens seid alle mit dabei, wenn ich reingehe und verteilt den Hashtag Free Ever und so. Und auf der anderen Seite übrigens, hier ist mein Kind und ich bin gerade richtig am Arsch, weil ich mein Kind gleich nicht mehr sehe.
Aber das war jetzt auch nicht so ein QVC-Verkaufsgespräch so, sondern das war ja so live dabei sein eher und wie gesagt, es wäre ja dumm, wenn man das nicht mitnimmt.
Ja, das heißt, wenn du in den Knast gehst, bin ich auch Insta Live dabei auf jeden Fall.
Dicker, natürlich.
Ja. Ich bin nämlich auch, ich kann so beide Seiten verstehen, dass ich auf der einen Seite denke, so ein bisschen zu sehr Promo, auf der anderen Seite ganz logisch ist mitzumachen irgendwie. Der Kern an dem Ganzen und dann klinge ich vielleicht auch ein bisschen zu persönlich in dem Ganzen, das ums Kind. Das tut mir immer um Kinder leid. Und die Tatsache, dass Kind und Mama erstmal jetzt noch 2 Jahre knapp oder so, wahrscheinlich wegen guter Führung wird sie schneller rauskommen und so. Und vielleicht werden die irgendwas drehen und dribbeln können.
Die UHAF wurde ja auch schon angerechnet.
Genau, aber trotzdem bleiben ja noch, glaube ich, 17 Monate über oder so. Oder das ist schon noch eine Menge Holz. So.
Voll. Das ist ja auch einfach super traurig, ne? Aber und man kann auf beiden Seiten diesen Gedanken nachvollziehen. So auf Evers Seite, ey, ich habe doch die Plattform und ich finde es gerade unfair. Warum nutze ich sie nicht? Und auf Labelseite, ey, wir haben doch die Plattform, diesen Umstand, warum nutzen wir ihn nicht? So, und dann kommt das am Ende dabei raus. Gleiches eigentlich mit der Petition, die dann im Nachhinein entstanden ist, die sich dafür einsetzt, dass Eva in die Mutter-Kind-Einrichtung kommt.
Und es gibt ja immer noch einen Punkt, den ich generell bei Straßenrap und dem, was sie medial mit Themen machen, die ihren Alltag betreffen, man darf immer noch nicht vergessen, dass sie offensichtlich verurteilt ist für eine Straftat, die sie offensichtlich gemacht hat. Das heißt, sie hat 2,5 Jahre für etwas gekriegt. Das heißt, da wird nicht alles gerade gelaufen sein.
Das ist ja auch immer so ein witziger Umstand, den ich bei Rappern so generell sehe. So Rapper A baut Scheiße, kommt in den Knast, Rapper B fordert Free XY so, und alle Fans auf einmal so, ey, was soll das? Der rappt doch. So als hätte man Immunität.
Ja, genau. Das ist alles schon so ein kleines bisschen tricky.
Ja, safe, aber diese Free XY fanseitige Welle, keine Ahnung.
Ja, genau.
Das ist ja dann sozusagen so Support. Nur so nachgemacht. So, weißt du, wenn jetzt Nico in G-Unit Times, wenn jetzt Nico in Knast gehen würde, egal für was, würde ich auch sagen, Free Nico.
Ja, definitiv. Weißt du? Den Hashtag würde dir pumpen, oder?
Safe.
Ja, finde ich aber auch. So, und dann auch immer so Videos, ich hätte gerne so mit der Faust hoch oder so.
Also da, ich meine, da ist es ja nicht rational. Wenn jetzt ein Freund von mir in den Knast geht, will ich natürlich, dass der rauskommt, egal was er oder fast egal, was er gemacht hat.
Ja, aber es gab in der Vergangenheit von Deutschrap ja auch schon genug Situationen, in denen genau das auch dem Heldenstatus beigetragen hat. Glaubt ihr denn, dass Eva gestärkt und als größere Heldin aus dem Knast auch wieder rauskommt?
Ich glaube, das wird ein riesiges Event. Wenn sie rauskommt, ich glaube, es wird sehr pompös werden, weil es wieder die gleiche Wechselwirkung ever. Ey, ich bin draußen, wie geil, so, ich habe ja eine Plattform, die werde ich sowas von nutzen. So, Label, geil, ever ist endlich draußen, Plattform nutzen. Also die gleiche Synergie eigentlich.
Ich weiß gar nicht, ob ever, wenn sie rauskommt, so Bock auf Mucke wieder hat, so.
Das ist das nächste Thema, weil...
Gute Frage.
Ne, weil... Ehrlich gesagt, dafür, dass es dann so ein Happening werden könnte oder eine als Heldin, quasi, was du gerade gesagt hast, wenn sie rauskommt, dafür muss ja dann auch erstmal alles drumherum stimmen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Musik im Moment nicht stimmt. So, also mich zumindest spricht es nicht an.
Ja, ich fand auch das.
Ich glaube, der Erfolg ist ja auch nicht so unbedingt da.
Sie ist relativ gut gechartet auf jeden Fall.
Ja.
Also Top 5 ist sie gechartet.
Ich müsste mal Streaming-Zahlen und sowas alles gucken. Ich bin nebenbei ja so ein bisschen schon auf der Suche danach, aber.
Also ich habe zumindest keine guten Kritiken gelesen.
Sie ist vernünftig gechartet. Mich hat das Album auch nicht so gebockt. Ich fand, es waren so ein, zwei ganz gute Songs drauf, aber dieser Style, den Ever auf Schwätzer hatte und auf dem Iowa-Album und so, der mich deutlich mehr gebockt auch so.
Ja, die Streaming-Zahlen sprechen jetzt auch nicht nach besonders großen, erfolgreichen Songs. Das ist ein grundsätzliches Thema, was du da ansprichst, was ich auch voll mitfühle, dass ich formuliere es mal so. Ich hatte damals das Glück und die Freude, Schwester Eva, die Künstlerin Schwester Eva, mit ihrer Geschichte an dem im Prinzip in Stunde Null kennenzulernen und bin da ja zu diesem allerersten Interview damals auch runtergefahren, wo sie noch total auch überrollt war von dem, was auf sie zukommt, rund um Schwitzer. Und hatte da auch das Gefühl, da ist ein jemand, die könnte eine krasse Geschichte erzählen, die könnte irgendwie, das könnte alles so in sich stimmig sein und einzigartig werden. Und ich habe über die Jahre ein bisschen die Sorge und das Gefühl gehabt, dass vielleicht sei es zu viele Einflüsse von innen, außen, vielleicht auch sogar private Konflikte. Ich meine, das Privatleben ist ja dann auch immer ein Teil von der Geschichte, was man öffentlich mitkriegt, dass dann bis heute nicht so richtig eine Stringenz, nicht so richtig ein roter Faden gefunden wurde in dem, wofür sie eigentlich stehen möchte und was jetzt eigentlich ihr Sound ist. Weil dazu ist selbst das, was ich jetzt hier zu diesem Album gehört habe, zu viel Mitnehmen von Hype, relativ einfache Mechanismen mit aufnehmen, und ich finde ich fast schade, weil ich, da klingt man immer so bescheuert, aber ich bin immer noch der denkt, dass so die Schwester Eva aus Schwätzer, was du selber gesagt hast, das ist die echte Eva.
Ja, Realität.
Aber Prioritäten so verändern sich ja auch im Leben, oder?
Ja, also, aber das wirkt sich auf die Musik aus, ne? Also,
ja,
also ich habe ja auch immer das Gefühl, dass die Musik irgendwie gerade eher so ein Beiwerk ist,
dass
man halt so, um das täglich Brot nach Hause zu bringen, so. Aber so wirklich der Fokus und so der künstlerische Anspruch, der war, glaube ich, schon mal höher.
Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie ihre Rolle sich da entwickeln wird, denn sie hat ja schon auch ein starkes Selbstbewusstsein, hat viel in ihrem Leben erlebt und kann damit auch eine sehr bei allen, wie soll man sagen, allen vielleicht negativen Dingen, die man ihr vorwirft und womit sie Einfluss auf Fans und Follower haben kann, kann sie in der Person natürlich das auch ganz in die andere Richtung drehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das sich entwickeln wird, wann sie rauskommt und wie es dann weitergeht.
Das werden wir dann sehen.
Dankeschön.
So.
Lest ihr Spiegel?
Nein.
Ich morgens, ja.
Wirklich?
Spiegel Online so.
Spiegel Online lese ich auch regelmäßig.
Wirklich?
Ja, ja.
Boah, ich gar nicht.
So ein bisschen Basis-Headlines und so, das hilft schon immer, um so ein kleines bisschen einordnen zu können.
Ich höre mal so Nachrichten-Podcasts
oder so. Das höre ich auch, aber dann bin ich mit den täglichen News so versorgt. So, ich habe so zwei Go-To-Nachrichten-Podcasts und dann gehe ich aber dann auf Spiegel Online, gucke ich einmal kurz, was ist auf der Startseite, und dann gucke ich mir das Panorama Kultur an.
Und
vielleicht ist da was für uns dabei, nämlich.
Sehr gut. Heft gekauft? Die letzten Spiegelhefte gekauft? Irgendeins davon?
Meine Mama hat mir das gekauft mit Jesus auf dem Cover, weil meine Mama holt immer oder schneidet mir immer so Zeitungsartikel aus, wenn da irgendwas über Hip-Hopper drin ist, weil sie sagt, ja, das ist ja dein Geschäft, dein
Metier. Pass mal auf.
Und ich,
das finde ich süß.
Ist auch süß.
Finde ich sehr süß, finde ich sehr gut. Ich oute mich. Ich habe diesen Artikel bis heute noch nicht gelesen. Wir reden von der Spiegel-Cover-Story, wo über 10 Autoren sich mit dem Thema Straßenrap oder Gangsterrap und Jizzes auf dem Cover auseinandergesetzt haben, weil mit
Veröffentlichung. Die Faszination Gangsterrap.
Ja, genau. Mit Veröffentlichung habe ich gefühlt 100 Nachrichten gekriegt, die mir A, schon zusammengefasst haben, was da drin war, und B, also ich habe noch nie so viele negative Nachrichten
über einen Beitrag gekriegt. Dass der Titel so klingt, als hätte er auch so vor 15 Jahren rauskommen können.
Natürlich.
Die Faszination Gangsterrap. Wie Sido und Agro Berlin die Kinderzimmer erobern.
Mhm. Genau so.
Ja, ist halt, also.
Aber ihr habt den gelesen, beide?
Ich habe den gelesen.
Ich habe ihn auch gelesen, ja.
Es riecht so, also riecht so Schrott einfach. Fängt sehr, sehr peinlich an. Ich glaube, muss man nicht mehr zusammenfassen. Haben Mauli und Steiger sehr gut gemacht in der wundersamen Rap-Woche. Ist wirklich richtig, also so. Auch also, schlecht recherchiert so.
Das glaube ich alles gar nicht mal. Ja, schon. Ich glaube, Digga, aber eher, also mein Problem ist mit diesem Artikel, zum Beispiel dieser Business-Teil und das, was sie mit Raff besprochen haben, finde ich gar nicht so schlecht. Aber mir geht es eher die ganze Zeit so um diesen Unterton, weil die so ein bestimmtes Bild suggerieren wollen. Weißt du, es geht mit so Kleinigkeiten los, wie A$AP Rocky sich null mit diesem Künstler auseinanderzusetzen und null in den Kontext zu setzen, was da überhaupt in Schweden passiert ist, sondern sie bezeichnen ihn einfach als Schmuddeljungen, so, der sich in Schweden auf offener Straße geprügelt hat. Danke für die Einordnung, Spiegel, so. Und es geht die ganze Zeit darum, so der 13-jährige Moritz wird komplett verroht. So, ja, ne, und kommt gar nicht mehr auf sein Leben klar. Und es geht nur um Autos, Weiber, Geld. So, und das ist. Guck mal, das ist wirklich wie so Panikmache.
Ja, genau. Und das ist so dann am Ende auch ohne ihn wirklich. Ich möchte ihn mir, glaube ich, nochmal durchlesen, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Aber die Schwingungen, die damit zu mir rüberkommen, sind halt das eigentlich Gefährliche an der Sache. Dass wir 2020 offensichtlich immer noch keine richtige, also keine komplett richtige Einordnung von den Sachen, wahrscheinlich innen wie außen hinbekommen, dass innen, dieses Innen vielleicht mal ein Tick zu unkritisch sein oder zu nah dran am Kern, die Vorwürfe kann man ja auch nicht von der Hand weisen und die sind ja sicherlich auch immer ein Thema, aber wenn Mainstream-Medien versuchen von außen schlau sich mit etwas zu beschäftigen
und in die gleichen Fallen tappen,
dann wird es halt einfach so ein kleines bisschen unangenehm. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das anno 2020 vor allen Dingen auch dem Spiegel passiert, auch mit den Leuten, die da mitgeschrieben haben. Ich kenne da einen Namen von und ich habe mir gedacht, boop, das muss man doch nicht unbedingt so machen.
Ne? Also ein 13-köpfiges Team, so niemanden aus der Musikjournalismus-Bubble, können wir es so nennen. So,
aber, das ist okay.
Da
sind Leute, die haben schon mal
ja, für Hip-Hop-Medien davon,
gearbeitet.
Ja, aber der Großteil davon sind doch irgendwelche Svens, die sich einfach mit Hip-Hop nicht auskennen. So.
Das möchte ich ihnen gar nicht mehr unterstellen.
Ach, möchte ich ihnen schon unterstellen.
Ich glaube, dass an der einen Stelle...
Aber sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft.
Selbst wenn sie sich damit auseinandersetzen, ist ja das mit Auseinandersetzen immer noch was anderes. Und es ist so ein Grundtenor, den ich immer gefährlich finde, angefangen bei der Faszination von den bösen Jungs von Agro Berlin bis hin zu Haftbefehl aus Ironie hören und seine Konzerte feiern, eben bis hin zu 187 Straßenbande cool finden, aber erschrocken sein, wenn sie wirklich so sind, wie sie rappen, bis hin zu solche Artikel dann darüber schreiben. Das ist bis heute, finde ich, ist da noch kein richtig guter Weg gefunden worden.
Bis hin zu Jizzes in seiner Promophase auf das Cover packen, obwohl er nur am Rande im Artikel erwähnt wird, auch wenn er natürlich zu den Protagonisten gehört, worauf sie sich die ganze Zeit beziehen, so ohne ihn einmal kritisch zu erwähnen, so was da so im letzten Jahr passiert
ist. Ja, guck mal, da geht es so um.
Aber sie nutzen ihn.
Krass, so, ne? Das müssen wir. Das stimmt, das kommt ja noch oben drauf.
Das kommt oben drauf, anstatt Raff einfach zu nehmen, mit dem sie sogar gesprochen haben. So,
ich glaube, da geht es eher um, der sieht böse aus, der zeigt da den Ficker, der hat tätowierte Hände so. Also meine Wahrnehmung ist,
das sind die Fallen.
In der Hip-Hop-Szene so, also hat sich der Spiegel damit blamiert, so, aber war auch, glaube ich, nichts anderes zu erwarten. Ich glaube, auch wenn die sich mehr Mühe gegeben hätten, hätten die sich blamiert so. Aber in meiner Elterngeneration ist es wirklich so ein bisschen Panikmache, weil meine Mama denkt dann so, oh, die sind alle so böse. Bist du da wirklich richtig aufgehoben und so? Und das ist halt irgendwie, die Katze irgendwie Müll, so. Also bringt nichts.
Ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, aber habt ihr diese, nochmal da zusammengefasst für mich, habt ihr diese Steuerung F-Reportagen da gesehen, die Ende des Jahres rausgekommen sind?
Ja, habe ich gesehen.
Hast du die auch gesehen?
Über was?
Ja, über Gangster-Rap und die andere über Bushido.
Ach so, das, wo auch Sinan und Manu und so drin waren?
Ja, genau.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Da ist ja der Aufschrei ein anderer gewesen. Da war vielleicht die Erkenntnis, dass vieles davon der Hip-Hop-Szene bekannt ist, aber man, glaube ich, offensichtlich mein Gefühl, so der Tenor war, gut gearbeitet, vielleicht nicht ganz so viel Neues drin, aber es gab keinen Aufschrei, dass da Kacke gebaut wurde.
Nee, weil das gut berichtet war.
Das heißt, dass es gibt schon einen Weg, sich vernünftig mit Thematiken auseinanderzusetzen.
Aber da würde ich jetzt auch unterstellen, sind die Leute, die das arbeiten, nochmal irgendwie 10 Jahre jünger als irgendwelche Spiegel-Redakteure
oder nicht? Nee, das glaube ich gar nicht, aber sie haben die Leute angefragt, haben mit ihnen gesprochen und sind dem Thema auf Augenhöhe begegnet. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
Und Video
haben
nicht und versucht, Print ist auch nochmal was anderes.
Und haben nicht versucht, muss man sagen. Dieses Genre in ein es ging wirklich die ganze Zeit darum, was sie suggerieren wollen. Es gab, also ich hatte die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, dass es eine Absicht gibt. Und es gibt ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Zine, ob du dich an diese eine Illustration erinnerst, wo sie so Begriffe aufgezählt haben, die wie häufig benutzt worden sind in deutschen Rap-Tracks.
Ach so, in dem Spiegelartikel?
In dem Spiegelartikel. Ja, wieder so Wörter wie Gun, Kokain, Schlampe,
Shot, ja.
Und Schüsse, Waffen, Blei. Und so weiter. Ja, ja. Und das Ding ist, diese Auflistung an Begriffen, das steht da auch so klein drunter, das sind ausgewählte Begriffe. Das heißt, der Spiegel hat sich, ja, okay, hat sich überlegt, okay, wir zählen jetzt bestimmte Begriffe, aber die Begriffe suchen wir vorher aus. Das heißt natürlich, dass dann ein Bild suggeriert wird. So, es gibt eine Erhebung vom Bayerischen Rundfunk, die hatten die gleiche Idee, haben das auch visualisiert, die haben sich allerdings nicht selbst die Begriffe ausgesucht, sondern haben einfach wirklich geguckt, welche Begriffe, welche Wörter werden am häufigsten von deutschen Rappern verwendet.
Das, wo Morlock über Goethe war oder so, wa? Das meinst du?
Naja, das ist der Wortschatz, aber es geht eher so darum, welche Begriffe wie häufig verwendet worden sind.
Diese Grafik habe ich auch in dem Artikel gesehen und... Ah, wisst ihr, das ist einfach auch schwierig, wenn...
Weißt du, wenn ich deutschen Rap nur auf die Wörter Mercedes und Opel untersuche, dann ist klar, dass sie auch nur über Mercedes und Opel rappen.
So. Ja, ist schwierig. Ich würde mir manchmal, ja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber dass es einfach mal besser wird.
Ich weiß gar nicht, von wem genau der Satz kommt. Ich glaube von Dennis, also unserem ehemaligen Chefredakteur Dennis Kraus.
Shoutout.
Hört euch die Backspin 25 Folge mit Nico und Dennis an.
Schöne Grüße.
Ich glaube, er hat gesagt, wenn die es könnten, dann bräuchte es uns ja nicht. Und das ist eigentlich ganz gut gesehen.
Gut auf den Punkt gebracht, ja. Sehe ich auch ganz genauso. Doch,
dann wären wir überflüssig.
Und Falk hätte nichts, worüber er sich aufregen könnte. Denn auch der hat recht ausführlich darüber im Podcast. Bei Schacht und Wasabi.
Ich möchte mich über sowas auch nicht aufregen, weil genau diesen genannten Punkt, so wenn die es könnten, dann bräuchte es uns nicht. Andererseits merke ich dann auch wieder so einen Verteidigungsreflex in mir ausgelöst wird.
Und der ist ja trotzdem dann, muss man sagen, auf sehr dünnen Stelzen gebaut. Das haben wir schon 100.000 Mal gehabt, aber dass man, oder es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass es Dinge gibt, die de facto nicht gesellschaftlich nicht richtig sind, die man aber, wenn man innerhalb des Kosmoses ist, vielleicht anders einordnen und vielleicht auch andere Prinzipien dazu hat, weil sie in einem anderen Kontext entstehen, als wenn ich von außen darauf gucke. Das ist ein bisschen so, als wenn ich einen Spielfilm gucke und den Mord sehe und das ist alles, was ich da interpretiere, sondern das Ganze mit betrachten. Was aber, was ich ja schon eingangs schon sagte, trotzdem auch ein bisschen immer dazu führt und Gefahr birgt, dass man zu nah dran ist und dann vielleicht auch ein bisschen übersieht, worüber man sich kritisch auseinandersetzen müsste. Deswegen mag ich diesen Austausch. Ich mag es auch immer gerne, wenn von draußen gemeckt hat und gemotzt wird. Und am Ende muss man für sich selber wahrscheinlich einen guten Mittelweg finden.
Voll. Und deswegen,
so wie immer im Leben,
fand ich dann eigentlich auch den Austausch zwischen Ariane Yati und einem der Autoren dieser Spiegel-Story auf Twitter. Ich weiß nicht, ob man es noch nachlesen kann oder ob da irgendwas gelöscht worden ist. Wahrscheinlich kann man es noch nachlesen. Ganz interessant, wo Aria sich dann unter anderem darüber beschwert hat, dass das Autorenteam, das war ja ein 13-köpfiges, nicht divers genug war. Also warum keine Autoren mit Migrationshintergrund? Warum wurde niemand aus dieser Szene, die gut vernetzt ist und sich ja irgendwo Experte schimpfen kann, warum wurde da keiner gefragt? Einfach nur, um gemeinsam sich auszutauschen über diese Themen. So, ne? Warum wurden die nicht mit reingebracht, um redaktionelle Themen zu besprechen vielleicht?
Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ob man in dem Kontext funktioniert und stattfinden möchte oder ob eine Gefahr da drin steckt, fehlinterpretiert zu werden. Das kann auch so ein Thema dabei sein, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber lange genug drüber geredet, glaube ich, denn es gibt...
Ist ja eigentlich auch schon durch, das
ja, Thema. Ja, genau. Wir sammeln hier auch ein kleines bisschen. Seht es uns ein bisschen nach, wenn es vielleicht auch Themen sind, die bei uns schon besprochen wurden. Aber wir wollen einfach unserer Chronistenpflicht einfach auch nochmal unseren Senf dazugeben. Außerdem haben wir Zino dabei und der ist...
Der übersatte Renner.
Ja, genau. Ja, prädestiniert dafür, zu bestimmten Themen auch einfach mal seine Meinung hier dazu zu sagen.
So, gab es so noch bin ich, so kennt man mich.
Ja, genau. Gab es noch etwas, was dir noch auf dem Herzen lag oder wollen wir in Richtung Musikalische gehen?
Mir konkret?
Nee, ich frage gerade Richtung Kevin. Richtung Reduktion.
Du juckst hier nicht.
Ja, hast du noch? Komm, wir machen erstmal unseren Plan.
Ich finde noch, das ist schnell erzählt, aber man kann immer wieder auf Syllable Spill hinweisen, der gerade Probleme hat.
Das ist nämlich ein Hashtag, der wichtig ist. Free Syllabus Bill. Definitiv.
Genau. Ja, er wurde gesperrt bei Insta oder was?
Ja, genau.
Ja, das habe ich am Rande mitbekommen. Das war so die Verkettung von mehreren Sachen, worin es jetzt letztendlich gipfelte. Syllabus Bill, ein ehemaliger Leistungssportler, der ist nämlich der übersatte Renner.
Der ist wirklich der übersatte Renner. Gegen den würde ich ungern kämpfen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig doll anstrengen würde, würde ich auch verlieren.
Ja, safe. Aber er hat ein Projekt, Trackrunner nennt sich das, wo er sportlich ambitionierte Kinder und Jugendliche fördert und versucht mit ihnen zu trainieren, sie auf Wettkämpfe vorzubereiten, etc. Und hat für diesen Verein Sponsoren gesucht und hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und hat immer wieder Absagen erfahren mit teils hanebüchenden Begründung.
Mit nur deutsche Kinder werden unterstützt von uns und so.
Genau, nur einheimische Kinder werden von uns unterstützt.
Ja, ich hab's gesehen, Dicker. Trauer.
Und ne, einmal das und dann hat er aber auch mal wieder von außen so in den Kommentaren, wenn er seine Petition gepostet hat und so weiter, hat er immer wieder rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen, auch in den Kommentaren. Und dann hat er sie im Endeffekt, wir haben auch ein kleines Interview dazu auf backspin.de, kann man sich gerne anlesen, durchlesen, anschauen. Und jetzt endgültig hat er so ein paar Kommentare gepostet, öffentlich gemacht, die er so bekommen hat und wurde daraufhin bei Instagram gesperrt.
Das ist eigentlich eine riesengroße Frechheit.
Aber weswegen?
Ich glaube, weil er gegen Richtlinien verstoßen haben soll und
also so als wenn seine Hetze Beleidigung quasi sozusagen
verbreitet hat. Dabei hat er ja nur outgecalled. So, ne? Also er hat quasi rassistische Inhalte verbreitet und dafür wurde im Endeffekt komischerweise gesperrt. Also einfach nur belastende Geschichte.
Also so, als hätte er selber rassistische Äußerungen gemacht dafür.
Quasi.
Okay.
Skandal, echt ein Skandal. Bitte nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, unterstützt ihn, folgt ihm. Es gibt auch immer noch sein Crowdfunding, glaube ich, ne, wo man immer noch Geld dazu steuern kann.
Ja, ich glaube, das ist abgelaufen, das Projekt.
Ist schon abgelaufen, ja.
Aber es gibt ein Spendenkonto bei PayPal und so. Ja. Auf jeden Fall lohnt
sucht
sich das.
Sucht eure Möglichkeit und gebt ihm irgendwie Respekt und Feedback für das, was er da macht.
Ja, Radierer.
Gibt es eigentlich Sound musikalisch etwas, was euch in diesen ersten Wochen absolut vom Hocker gehauen hat?
Kann ich was sagen?
Ja, klar. Herzlich willkommen im Berliner Untergrund.
Ja, Mann. Dillo, Mann. Ich finde diese Lo-Dillo-Single finde ich überragend, Alter. Und
musst du das eigentlich auch noch extra in einem Berliner Slang mit betonen?
Der Berliner Slang ist doch immer da.
Ja, aber es klang,
worüber reden wir?
Es klang also, als ob der noch ein bisschen stärker an der Stelle gemacht
wird. Ich
glaube, es passiert automatisch.
Ich habe letztens so mit einem Auge auf Zinos Spotify-Playlist geguckt und die haben gar keine richtigen Namen, das sind nur Postleitzahlen. So, er teilt einfach die Berliner Künstler auf. Nein, ich hab einfach, wollte nur Sprüche über dich machen.
Ach so, okay.
Ja.
Okay, ja.
Aber den kannst du gut.
Der, ich schwöre, fand ich richtig, richtig gut. Fand ich richtig gut.
Ich muss mal kurz nebenbei ein bisschen gucken. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gehört.
Ja,
ich
arbeite zieh dir rein ein bisschen mit nach. Video.
Ach, da ist klar.
Mit Video okay. Am besten.
Ja.
Wie so ein Babylöwe an seiner Goldkette spielt. So.
Oh, geil.
Ja. Also das fand ich sehr, sehr gut.
Ich verstehe, warum du es liebst.
Und dann fand ich die Sachen von Credibil, die er jetzt rausgebracht hat, fand ich auch wahnsinnig gut. Also sowohl das Start-Stop als auch Wackelkontakt. Hat mir beides sehr, sehr gefallen und ich freue mich, dass Credibil zurück ist, weil ich habe ihn vermisst.
Er ist back.
Ja, Mann.
Und wie war es bei dir, Kevin?
Ich bin sehr auf Circles hängen geblieben von Mac Miller. Hat mich lange nicht rangetraut und dann hat er mich in seinen Bann gezogen mal wieder.
Ist ein gutes posthumes Album, wa?
Ja, wirklich.
Immer viel,
wirklich,
viel
deswegen Schmutz, hatte ich ja Angst Alben. Davor und so. Und ich liebe den ja, deswegen hatte ich da besondere Angst vor.
Es gibt ja auch so eine hervorragende Special-Folge, die du dafür dann quasi auch noch eingetütet hast, ne?
Ja, das hat sich so ergeben quasi. Also es gibt ein Podcast zu diesem Album und generell Mac Millers Treiben in den letzten Jahren. Zusammen mit Yannick bei uns aus dem Haus und dem guten Juri Andresen, der unter anderem bei der Listening Session des Albums in London dabei war, in den legendären Abbey Road Studios und da unter anderem mit dem Produzenten des Albums John Bryan und auch Mac Millers Familie das Album gehört hat.
Ja, stark. Bei mir ist es ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß. Bin ich doof? Hardcore. Das ist so geil. Wir haben in der Vorbesprechung schon das gleiche Thema gehabt, dass ich meinte, ey, dieser eine Song, den höre ich die ganze Zeit rauf und runter. Wie heißt denn der nochmal? Und dann meintest du zu mir, Kevin, wie kannst du denn diesen Song die ganze Zeit hören und dann immer wieder vergessen, wie er heißt?
Ja, und ich weiß jetzt schon wieder nicht, worüber
du sprichst. Life is Good.
Ah, von Drake und Future. Future. Drake,
ja. Ich habe da so ein bisschen die
Theorie. So Youngsters auch, wa?
Ja, genau.
Aus Amerikan.
Ja, da ist es eher anders. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich den Song gehört habe. Ich finde
es immer gut, dass du einen auch bei all diesem Trubel, den du hast, Nico, auch immer noch ein Ohr auf dem Untergrund hast.
Ja, genau. So, ich mag das gerne. Ich digge ein kleines bisschen und so und merke dann, dass da halt nichts geht.
Oh, jetzt warst richtig unterwegs in den Crates, ne?
Richtig
die Finger im Mund gedickt.
Nein, aber hier ist es halt genau andersrum, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn dann die Chefs, da gibt es genug Situationen, in denen sie immer zusammenkommen und dann wirkt es wie, okay, hier ein Feature, da wieder der mit dem zusammen und so, ja genau, funktioniert, weil es alles Reichweite ist. Und bei der Nummer hatte ich irgendwie das Gefühl, als ob die sich im Studio getroffen haben, yo, lass mal wieder ein Ding machen, das hier so ein bisschen länger stehen bleibt und nicht so Larifari ist wie der Rest, jo, alles klar, bin dabei. So, und dann machen sie ein Video, Botschaft, da steckt so viel drin, was ja...
Ich glaube genau, das war original das Gespräch, was die beiden geführt
so
haben.
So ungefähr, ne? Ja, ich glaube ich aber auch, so im Studio und dann ist da, und in welchen Beat nehmen wir ja den hier, alles klar, geht los. Und dann hat er 5 Minuten fertig und trotzdem finde ich es geil. Ich bleib auf sowas halt hängen.
Ja, ich finde den Song aber auch gut, muss ich sagen. Und passenderweise zu dem, was ihr gerade gesagt habt, muss ich Marvin zitieren, also dem guten alten Marvin Backspin. Das hat er, glaube ich, in Marvins Room gesagt, als er über das Video gesprochen hat, in dem Drake und Future ja so Alltagsberufe ausführen.
Habe ich voll gefühlt.
Dass Future in jeder Szene, in der er so einen Beruf ausführt, so unbeholfen aussieht, dass man ihn einfach ansieht, dass er einfach seit Ewigkeiten reich ist und keine Ahnung mehr hat, wie man arbeitet.
Ja, stimmt, stimmt.
Aber wie flippe ich jetzt diesen Burger? Wie nehme ich diesen Telefonhörer ab? Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau.
Aber ich glaube, ich könnte auch keinen Burger richtig gut flippen, Alter.
Ja, okay, aber du kannst aber auch mit dem Telefon über den Tisch wischen, so,
das ohne dass es
das unauthentisch aussieht,
das
oder?
Das kriege ich hin.
Und er ist so, okay, wie fasse ich das an?
Ich habe früher mal als Pizzafahrer gearbeitet. Da habe ich viel sowas gemacht.
Ich habe richtig viele Scheißjobs gemacht.
Nee, aber ich habe so einfach, ja Mann, Zino, kannst du mal diesen 5 Kilo Käse bitte hobeln? So eine Scheiße habe ich gemacht, Digga.
Ich habe viele Drecksjobs gemacht. Und der schlimmste, den ich gemacht habe von allen diesen dummen Kackjobs, war in einer Fleischerei, weil ich sehr spät dran war mit Ferienjobs.
Schweinehälften zerteilen. Nee,
Waschstraße. Ich habe so diese Kisten in die Waschstraße reingepackt, die so mit Marinade noch voll sind und so Resten und so weiter. Und die, ach, einfach widerlich. Und dann musst du dir so Luftfeuchtigkeit bei, keine Ahnung, 80% vorstellen und es sind so permanent 40 Grad.
Ja.
Und es riecht so nach Marinade und
Blut
und Spülmittel.
Okay. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass der Pizzajob ein Drecksjob war. Time of my life. Shoutout Barış und Can und Pizza Bulls.
Du machst mich fertig. Gibt es sonst noch Singles, die ihr spannend oder interessant oder vor allem besprechenswert fandet?
Jetzt von letzten Freitag.
Ja, generell so, ja, in den letzten Wochen. Kurz Handy rausgeholt, das mag ich.
Na klar.
Das ist gute, die gute Vorbereitung.
So ganz generell, wenn wir uns jetzt auf die Happenings beziehen wollen.
Vielleicht die richtige Formulierung.
Dann müssen wir natürlich über Farid Bang, Kollega und Flair sprechen wahrscheinlich.
Ja, Mann, wie fandet ihr den Song? Wie fandet ihr den Song, meine Bros?
Ja, also...
Das ist eine ganz unangenehme Lücke, die da gerade entstanden ist. Wie formuliere ich jetzt das, dass ich den Song nicht cool fand?
Okay, ich finde ihn cool, aber ich sehe ihn auch wirklich nur als Happening und gar nicht so sehr als...
Aber also genau, das ist er doch
auch. Ich würde ihn halt nie im Leben, würde ich mir einfach bei Spotify anhören. Ich habe mir aber schon 5-mal das Video angeguckt, weil ich das unterhaltsam finde.
Safe, ich auch. Ich habe es auch an dem Abend 2-mal direkt hintereinander angeguckt, weil... Dass es einfach ungewohnt ist, so vor allen Dingen Flair und Kollega zusammen in einem Video zu sehen. So. Ich glaube, Nico hat da auch in den letzten 3 Jahren häufiger mal irgendwie einen Spruch bekommen. Du weißt so, über Splash-Gelände laufen, das erste Mal, als ich da mit Backspin war und so von jeder Seite kommt so, hey Nico, Rap-Kollege eigentlich, wie war Kim? Beste.
Genau, Beste. Schön, dass du es hier nochmal aufgewärmt hast. Offiziell, wenn irgendjemand mich mit diesem Spruch anspricht, ne, erwarte keine Reaktion. Weil dann bist du einfach mal 4 Jahre alt, keine Ahnung. Richtig, richtig.
Circa 3,5 Jahre ist
richtig unangenehm. Nee, ziemlich genau 4, glaube ich.
Fast 4.
Ja, ziemlich genau 4.
Als dieses Interview gedreht wurde, war das mein erster Praktikumstag hier.
Viele wissen ja gar nicht, dass wir beide zusammen Praktikum gemacht haben.
So.
Ja, genau. Mal gucken, episches Interview.
Ja, ja. Ich habe mein Praktikum am 1. April 2016 begonnen. Zino muss es am 1. März. März,
ja. 2016?
Mhm. 6. März 2016, krank. 4 Jahre.
Ja. So, und ja, das ist schon einfach witzig, wie Kollega dann, also wie die alle so auf vermeintliche Schwächen von denen eingehen und sowas. Kollega da sitzt und Rakim hört und solche Geschichten. Zwar mit dem Kopf gegen den Takt
nickt. Aber ich glaube auch mit Absicht so.
Kann auch sein, ja.
Und dann Flair mit dem war meine Idee und so. Also mir hat es schon auf jeden Fall Spaß drin, gemacht.
Ja, 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 genau. Mir hat schon Spaß gemacht. Und auch bei, also kann Kollege auch bei all diesen komischen Geschichten in der Vergangenheit muss auch nur mit Vorsicht genießen, muss aber sagen, dass er es zum ersten Mal seit langem geschafft hat, mich irgendwie so kurz zu unterhalten. Und ich glaube, ich fand den Part auch gar nicht schlecht von ihm.
Ja, ich fand auch alle drei Parts solide. Wie gesagt, das kommt in dem Video halt noch besser raus, diese Jokes so. Und ja, Mann, Koller hat wirklich einen stabilen Part.
Ich finde den Flair-Part gut und es ist trotzdem eine Geschichte, von der ich mir denke, Jungs, das hat jetzt bis 2020 gedauert, bis ihr das macht. Ihr hättet euch viel Ärger sparen können und hättet das auch ganz so schon vor 5 oder 6 Jahren machen können. Dann wäre
aber ist doch trotzdem geil.
Dann wäre es also, nicht so spannend gewesen.
Genau. Vor allem, das geht ja einfach seit 2008 zwischen Kollega und Flair, ne? Also ja. Das hat wirklich 12 Jahre gedauert. So, und ich habe mir daraufhin auch nochmal so die alten Diss-Tracks, die ich damals als wie alt war ich da? 16, 17-Jähriger, wirklich tot gehört habe. So,
Schrei nach Liebe
war die Fans schreien nach Liebe. Ich habe mir daraufhin auch nochmal so Frohe Weihnachten von Sido und sowas alles angehört. Ja. Ich war wieder komplett drin in diesen ganzen Diss-Film von früher. Und ja, jetzt Friede, Freude, Eierkuchen.
Heißt, da wird es erstmal keinen Krieg mehr geben, ob alle anderen Kriege ausgefochten sind oder ob.
Doch immer wieder neue Kriege.
Genau. Hey,
das ist doch das Schöne.
Den größten Krieg trägt, glaube ich, immer noch, den wir im Moment in Deutschland haben, aber Jizzes mit der Öffentlichkeit aus und damit auch der Kampf um seine Inhalte.
Es ist ja eher, ich weiß nicht, ob es ein Krieg ist oder ob es eher so.
Spiel.
Oder ob es eher so eine Ritterburg ist und er hat das Tor zu und drumherum ist so ein fetter Graben und es ist so, ich mache hier, was ich will, das ist mein Schloss und ihr könnt ja mal versuchen, hier Pfeil und Bogen an die Wand zu klatschen. So.
Und er hat immer so riesen Bälle und schmeißt sie mit so einen komischen Katapulten da immer rüber und die knallen dann immer in die Gesellschaft rein. Genau. Entsprechend ist es auch nur logisch und konsequent, sein Album am Valentinstag rauszuhauen, wenn man Jizzes heißt, glaube ich. Oder?
Es liegt nahe, auf jeden Fall aus deren Sicht, ja.
Safe. Ich fand das mit diesen Emojis in der Playlist bei Spotify mit diesem.
Was haben die da gemacht?
Einmal so ein Messer-Emoji und einmal dieses Emoji, was in meinem Kopf immer dieses Geräusch macht. Also nicht das Lachende, sondern das, wo so die Zunge rausguckt und ein Auge unten links und ein Auge oben rechts so.
Stellt euch ungefähr so das vor, was er gerade für ein Gesichtsausdruck dabei gemacht hat.
Genau. Und das in der Playlist, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so kriegmäßig so, sondern wie gesagt eher ein Spiel so. Und
das auf der einen Seite aber ernster wahrgenommen wird als auf der anderen wahrscheinlich.
Ja, bestimmt. Ja, bestimmt.
Interessant.
Das mit der Playlist fand ich auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Da musste ich lächeln in mein Smartphone.
Ja, es ist spannend. Da sind so viele auch Lines drin. Also am Ende des Tages gibt es das beim gesamten Jizzes-Thema ja auch einfach Fakt, dass es zu bestimmten Sachen, über die in den letzten 12 Monaten diskutiert wird, keine neuen Informationen gibt. Das heißt, du kannst an vielen Stellen dich immer wieder im Kreis drehen. Du hast einen Grundstrom an Nachrichten, die immer wieder aufploppen, worüber du dich bei ihm dann also aufregen kannst, wo du dich dann an der Person Jizzes reiben kannst. Und dann gibt es auf diesem Album Lines, die wieder quasi auch nur zeigen, A, warum es so ist und B, wie viel Interesse er daran hat, mit Leuten zu reden.
Das eigentlich auch mein größtes Problem ist.
So, rede nicht mit Medien, doch täglich in den Schlagzeilen, sind gegen mich und sehen in mir den Staatsfeind.
Ja, aktuell ja auch wieder viel in den Schlagzeilen.
Ja, und ich glaube auch, das wird etwas, was man, das wird sich nicht lösen. das ist aber gleich vollkommen egal. Also du kannst es nicht erwarten, dass Gesellschaft auf der einen Seite, Jazz ist auf der anderen Seite oder von mir ist auch ganz 187 und sie am Ende in der Mitte an einem Tisch sitzen
und sagen. Aber es ist ja auch genug Gesellschaft mit auf der Jazz und 187 also. Seite. Also das ist ja jetzt nicht einer gegen die Welt mäßig so, sondern da ist ja eine riesige Fanbase dahinter und eine riesige Gemeinschaft, wenn du so willst.
Ja, ich meine die Kritikseite in der Gesellschaft, ja. Die ja schon diese gesellschaftliche Mitte, wie auch immer, die an der Stelle, und es wird aber nicht passieren, dass die sich beide an einen Tisch setzen und dann am Ende rausgehen mit dem Handschuh und sagen, ja stimmt, ja hast recht, ja das war, ja Entschuldigung dafür und stimmt, ja war auch nicht so gemein. So zack,
ja, glaube ich auch nicht, aber hat man bei Flair und Kollege auch gedacht, tatsächlich.
Stellt euch das mal vor.
Die haben sich aber gut, das war ja andere Verhältnisse.
Okay, aber ich hab eine Theorie, eine Idee dafür, weil wir noch auf dem Level sind. Wie wär's denn mit Günther Jauch, Anne Will, Bones MC und Jizzes?
Digga, das bringt doch nichts. Man muss doch da dann auch nicht so, also verstehst du, man muss doch nicht so gewollt dann auch, also so ein bisschen so spießig auch, was soll jetzt Günther Jauch da, Digga? Was soll Anne Will da?
Versteht man, der hat keine Vorstellungskraft, glaube ich.
Ja, dann sind wir aber, du suchst quasi keine einen Mediator. Lust, hab ich. So, dann sind wir aber wieder bei der Spiegel-Story, wenn wir das mit Anne Will und Günther ja auch machen und dem gleichen Problem. Da kämen dann eher andere Leute für in Frage. Aber vielleicht, also was mir helfen würde, wäre, weil ich kenne nämlich die Fakten und ich kenne die Gerüchte. So, und ich weiß, wie damit umgegangen wird. Nämlich, es wird in einer Form damit umgegangen, wo sich das immer wieder zum Vorteil gemacht wird, von beiden Seiten. So, ne?
Deswegen haben wir ja in Jizzes auf dem Cover
eine Seite
Story, wo er gar nicht so viel mehr zu tun hat.
Genau, die eine Seite provoziert, die andere Seite nimmt die Provokation auf und
provoziert auch wieder.
Und
ja das, ist im Prinzip wie ein Beef zwischen Flair und Kollege.
Ja,
gleiche Prinzipien.
Und aber das Einzige, was man nicht bekommt, ist ein Statement.
Oder aber wie das wird wirklich in Wirklichkeit drüber gedacht wird. Eines Tages wird es bestimmt kommen, so. Also gehe ich irgendwie fest von aus, so, obwohl ich dafür keine Anhaltspunkte habe, aber irgendwann wird sich da bestimmt zu geäußert werden in irgendeiner Form, welche zu den Anschuldigungen, die da im Raum standen oder immer noch stehen. Vielleicht ist es dann auch irgendwann eben egal so.
Weißt du, genau, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube nämlich, dass es manchmal gar nicht unbedingt darum geht, dass. Also es geht ja offensichtlich dann medial doch immer darum, dass es ein Gesicht, einen Namen und ein Statement in Anführungsstrichen dazu gibt, dann sind Leute zufrieden. Ich glaube, der viel wichtigere, entscheidende Aspekt an dem ganzen Konstrukt, und da geht es jetzt nicht nur um ihn, da geht es dann auch um die Spiegel-Story und alles, was andere anderen Straßenrapper machen, dass dadurch ja schon so ein Diskurs stattfindet. So, du kriegst vielleicht keine Antwort an mancher Stelle und sagst, du wünschst dir mal gerne ein Statement, Kevin, aber vielleicht ist das teilweise sogar zweitrangig, weil es viel wichtiger ist, dass dadurch überhaupt Leute immer mehr anfangen, über sich und ihr Umfeld nachzudenken.
Er ist definitiv zum Politikum geworden, einfach. Ja.
Und du wirst aber, es gibt auch trotzdem keinen Anhaltspunkt, dass sich daran irgendetwas im Verhalten ändern wird, weil die Fronten sind verhärtet und es bleibt einfach so, wie es ist.
Ja, aber es wird sich halt immer wieder so, es werden sich Vorteile daraus erhascht, indem man so, was weiß ich, Lines drauf aufbaut, ne, oder Promo damit spielt immer wieder.
Ja, genau. Und dann am Ende.
Ich würde es nicht so sehen, so, aha, da mache ich jetzt mein Vorteil draus, so, sondern es passiert halt irgendwie. So. Also.
Also glaubst du, Valentinstag und Release Day waren zum Beispiel ein Zufall?
Nee, das halt so, sich einen Spaß draus machen so.
Weißt du, womit der Hype um Jizzes im Prinzip, also den ersten großen Push gekriegt hat?
Mit Unlimited?
Mit
dem Song?
Mit Free Jizzes. Hashtag. 3 Jahre lang.
Auch? Also stimmt?
Ja. Mhm. Du baust halt einen Mythos auf. So, und das lebt bis heute. Und damit kommt er dann auch aus besagter Zitatzeile eben gerade bestens klar mit der Situation, dass er Staatsfeind Nummer 1 ist.
Ja.
Und bringt ein Album raus, das mehr Boxen verkauft als jeder andere. Und
und ich finde auch ein sehr gutes Album ist. Also ich fand es so erstaunlich gut sogar. Ja. Ich finde ein bisschen schade, dass nicht so Features drauf sind oder vielleicht ein Feature, was man so nicht erwartet hätte. Aber an sich hat mir das schon gefallen. Und ich finde vor allen Dingen mit Gallo passt er musikalisch sehr gut zusammen.
Das stimmt allerdings, das fand ich auch. Und insgesamt sehe ich auch, es ist der Actionfilm inklusive auch der Zitate und vielen Zeilen, mit denen du quasi Mythos baust und auch wieder so Anhaltspunkte kriegst, dass es einfach Entertainment ist, da durchzugehen.
Safe. Ja. Also ich verfolgt das gar nicht mehr so richtig krass, was so bei 187 tagtäglich passiert. Also das bekomme ich dann eher überschlagt damit oder wenn mal wieder was Größeres passiert. Habe mir das Album aber auch angehört und war für mich vorher eigentlich schon der interessanteste und vielseitigste Künstler aus dem 187 Umfeld, weil er auch immer sehr viel ausprobiert und hat für mich auch, ich glaube, bislang das für mich mit krasseste Album aus dem Hause so veröffentlicht. Aber ich kann es einfach nicht wertfrei hören, weil ich das nicht trennen kann, dieses Private- und Künstler-Ding, so was bei ihm ja auch krass vermischt ist. So. Aber man muss auch sagen, dass es natürlich qualitativ krass ist.
Es wird auch immer wieder da eine Glaubensfrage sein. So. Ich weiß nicht, könnt ihr noch Michael Jackson Songs hören? Hört ihr R. Kelly? Könnt ihr House of Cards Staffel 1 bis 4 oder so, keine Ahnung, gucken? Ich
habe House of Cards nie in meinem Leben geguckt.
Ja, aber so, weißt du, und das ist halt, schwierig. So. Und ich glaube nach wie vor, was ich eben schon gesagt habe, viel wichtiger ist gar nicht unbedingt an diesen Spitzenversuchen, die zu verändern. Der Weg dahin ist viel, viel wichtiger.
Ja, so. Der Diskurs.
Und dafür ist es sehr gut, wenn man Künstler hat wie Prinz Pi, sagt mir. Wir haben über das Album gesprochen, im Album des Monats Podcast. Der ist jetzt wahrscheinlich schon draußen, ne?
Ich glaube, er ist der Stammtisch und dann kommt als nächstes.
Also, dann freut euch drauf. Ich muss auch sagen, Falk war mit dabei über recht lange Zeit. Es war ein sehr kontroverser und sehr interessanter Austausch über das Album und damit dann vielleicht auch über die Grundlage zu Prinz Pi. Prinz Porno Album haben wir nicht besprochen, so oder so, aber mal wieder beeindruckend, was für ein Output der Kollege hat.
Ja.
Hier geht's ans Telefon, ich merke schon, aber wir machen gleich weiter. Gibt's sonst von euch noch eine Meinung dazu? Du warst nicht im Podcast dabei generell?
Ich habe beide Alben bis jetzt nur so einmal gehört und ich habe noch keine feste Meinung so, darum würde ich damit erstmal warten. Keine Ahnung, ich fand so ein paar Songs fand ich auf jeden Fall nice. Ich mag die Pornosachen lieber, genau das kann ich sagen. Ich mag die Pornosachen lieber.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie auch der Podcast bei euch ankommt. Lasst es uns wissen. Ich habe gerade so ein Zeitproblem. Ich muss jetzt gleich zu einem Termin. Deswegen können wir nicht mehr ganz so viel machen. Wir haben noch so ein bisschen aktuelle Singles auch uns hier notiert. Ich finde die Grind von Flair, finde ich übrigens sehr, sehr gut.
Ich auch.
Ich finde, das ist eine der krassesten oder stärksten Singles von ihm, also für mich, seit längerem. So, ich bin voll inhaltlich mit ihm da klargekommen. Ich merke eine Souveränität da drin, die ich länger nicht gehört habe. Ich war da sehr angetan von. Habt ihr noch irgendeinen Song, der euch wichtig ist, über den wir kurz noch reden wollen?
Nö, aber wir könnten natürlich sonst kurz die Hausaufgaben machen.
Lass uns die machen. Schöne Grüße an Meek Mill, der übrigens mit Justin Timberlake im Feature auch einen sehr guten Song gemacht hat. Ich habe irgendwo anders drüber gesprochen, dass bei mir Meek Mill aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wo das war. Ich wiederhole mich eventuell, falls ihr das hier hört, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Ich war in Miami bei so einer Pre-Super Bowl Konzertveranstaltung. DJ Khaled und Friends von irgendeiner, keine Ahnung, Marke. Spar dir, ich sehe das Grinsen, spar dir den Kommentar. Und DJ Khaled hat richtig abgeliefert. Der hat also er hat 100 Gäste da rein oder war das und immer stand er da der kleine und immer another one und irgendwann an einer Stelle sagt er I got more und alle drehen durch und dann kommt der nächste und Lil Wayne und wer da alles ist egal. Aber worauf ich hinaus will, da waren halt viele dabei, die diese Singles machen, die so ne auf der 4 drop bam und dann bam und alle rein und alle nur am feiern und drehen durch. Und Meek Mill Mucke ist ja überhaupt nicht so. Das ist ja einer der letzten Rapper, der rappt und der Botschaft hat und der nicht wirklich Hooks hat, sondern das ist
Das hat sich für mich auch angefühlt wie so eine 2000er Single, ehrlich gesagt.
Aber in dieser Halle sind die Leute bei ihm am krassesten abgegangen. Das war total faszinierend. Die haben die Texte mitgerappt, ich habe nicht so viele Handys woanders hochgesehen wie bei ihm. Der Typ ist real und so, das ist abgedroschen, aber verstehe, was ich meine. Ich habe da so viel mitgenommen. Okay, die anderen machen Hits, die anderen machen Dinger, die feiern sie und dann gehen sie darauf ab und dann sind aber auch drei Songs, die sind nicht so wichtig. Bei dem kann jeder jede scheiß Zeile mitrappen in der Halle mit 20.000 Menschen. Das war ziemlich beeindruckend und ich mochte den schon immer und ich weiß nicht, kennt ihr diesen Effekt? Keine Ahnung, beim Künstler im Studio ein Album gehört und dann hörst du das Album und den Künstler irgendwie anders. Bei mir ist es jetzt mit Meek Mill auf jeden Fall. Deswegen auch viel Liebe für die Nummer, aber das nur am Rand, das war ein kleiner Ausflug. Jetzt kannst du einen Witz über meinen Miami-Ausflug machen.
Ich wollte nur sagen, oh, ich bin Nico, ich bin in Miami auf VIP-Partys. Das hätte ich jetzt einfach nur so gesagt.
Ja, genau. Aber dieser Unterton, der ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ich bin in Miami auf Partys. Hausaufgaben.
Hausaufgaben. Na, wie viel Spaß hattest du mit meiner?
Soll ich es dir erzählen? Hausaufgabe, falls ihr es wisst oder falls ihr das Modell kennt, ich erzähle es dir auch ganz kurz. Scheiße, ich sehe gerade, wir haben über die Baxman Class nicht gesprochen. Scheiße, das müssen wir nachholen. Aber Hausaufgaben sehen so aus: Kevin gibt mir einen Song mit, der ihm wichtig ist, über den ich nochmal mit ihm reden soll, und ich gebe ihm einen Song mit, der mir wichtig ist, über den er mir ein bisschen was erzählen soll und seine Eindrücke davon. Ich habe ihm mitgegeben Walking Large, Reaching for My People. Kannst du gleich was zu sagen? Das ist dann der Abschluss. Er hat mir mitgegeben die dritte Generation, Vater, wo bist du? Und ich habe das gemacht, was ich mit diesem Song machen sollte. Ich habe ihn mir nicht angehört und ich verweigere die dritte Generation. Natürlich kenne ich den Song. Ich finde das schlimm. Es ist eine Frechheit, dass du diesen Song in dieses Format mit reingebracht hast. Es ist eine Frechheit, dass du die dritte Generation mit in dieses Format mit reingebracht hast.
Ich kenne den Namen, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wer das ist.
Dicker, ich schwöre, du würdest es gut finden. Google es nicht.
Vater. Das ist eine große...
Die dritte Generation, irgendwas sagt mir
das. Das ist eine bodenlose Frechheit. Also ich weiß, das ist eine gecastete Boygroup aus Berlin, die ein
Hits, bestimmt alle zugezogen.
Ja, genau. Die alle Hits so. Das ist diese Blase von Deutschrap wird groß. Jedes Label signed irgendwas und will auch mit dabei sein. Und dann entstehen so Sachen wie die dritte Generation. Und
ja, wann war das denn?
98 ist der Song rausgekommen.
Ja, tschüss, okay, und bis Anfang 2000er. Deutschrap war groß, Fanta 4 und Fettes Brot oder was? Da war ich 6.
Sagt der Typ, der sich mit KIZ zu einem Event trifft, wo er von der Oldschool redet und das geht um die 2000er. Ja. Dein Eis ist sehr ja, dünn siehste. Gerade, Freund. Das weißt du.
Ja, siehst du. Ja,
genau.
Also. Da war Deutschrap. Das war noch kein Deutschrap.
Das war
ja,
das.
Aber das war ja.
Jetzt geht das wieder. Specialists sind auch in der Zeit groß gewesen.
Übrigens. Specialists waren Deutschrap.
Der Rest nicht, ne? Na Gott, Alter. Das wird richtig anstrengend mit dir in diesem Format, glaube ich.
Specialist war mein zweites Konzert.
Ja, aber das Album und so, alles eine Pop-Auszeichnung, alles wunderbar, haben 2004 sich wieder aufgelöst und es ist eine große Frechheit, dass du diesen Song überhaupt ausgesucht hast.
Aber du hast deine Hausaufgaben ja in diesem Sinne sehr, sehr, sehr gut gemacht, indem du mal kurz eingeordnet hast, was die dritte Generation war.
Eine Frechheit.
Eine Frechheit aus deiner Sicht, aber du hast es 98 ja schon so gesehen aus dieser komischen Szene-Sicht, so, aus der wir ja jetzt alle sprechen und uns gegen irgendwelche Plastikprodukte, vermeintliche Plastikprodukte wehren. Das Ding ist, 98 war ich 7 und ich habe drei Typen gesehen, die gerappt haben für damalige Verhältnisse ziemlich straighte Themen.
Und da also hätten
mit diesem Song.
Da hätten deine Eltern eingreifen müssen.
Und das fand ich wahnsinnig geil als kleiner Junge. Und Skandal. Das war einer der ersten Gründe, warum ich auf Rap hängen geblieben
bin. Ich muss mit deinen Eltern reden. Das hätte man verhindern müssen.
Viva Plus.
Du hättest dich mit Sachen wie
Hast Walking, du angerufen?
Du hättest dich mit Sachen wie SMS Walking Large geschickt. Beschäftigen müssen.
Walking Large. Ja, aber weißt du, da hat dann wieder dieser Boyband-Effekt natürlich Wirkung erzielt und nicht irgendwelche Schwarz-Weiß-Videos aus dem Wuppertal. Wobei Wuppertal einfach krank real aussieht und diese Schwebebahn ist ja so geil in dem Video. Kein Mensch würde denken, dass das aus Deutschland kommt, was die da gemacht haben.
Ja.
So, und ja,
ist halt ist
natürlich krass.
Erzähl vielleicht, kannst du noch zwei, ich könnte noch was sagen, aber sag du erstmal.
Also es Walking Large, falls ihr es nicht kennt, vielleicht habt ihr schon mal von Roe Birdie gehört, der auch sehr, sehr viel für Savage, Oli Banjo, Sido, MC René produziert hat, auch echt bekannte Sachen für Sido gemacht hat.
Er hat die erste Version von meinem Blog gemacht, war die Maske-Version?
Mhm. Ja, und ich meine sogar auch Fufis im Club, oder kann das sein? Naja, es ist jedenfalls sehr beachtlich, was die es geschafft haben, aus Wuppertal heraus für eine Stimmung zu erzeugen 1995. Du siehst dieses Video, hörst diesen Track und es fühlt sich an, als wäre es Golden Era. So, und dieses Video dazu einfach sieht nicht danach aus, als wäre es jetzt gerade Rap aus Deutschland, aus fucking Wuppertal. Und das spiegelt sich ja auch in dem wieder, was DJ Era und Ono so gemacht haben. Ne? Also die haben Features bekommen von Jero the Damager, von The Roots. Es
gibt nur einen Damager.
Oh Mann.
Können wir den ausschalten an einer Stelle?
Ich weiß nicht, ist
wie so ein. Können wir den eine Respektlosigkeitsschelle geben?
Vielleicht können wir unten irgendwie so einen Reset-Knopf drücken und dann ist es wie bei Toy Story, wo Buzz Lightyear nur noch Spanisch redet und Zino redet dann nur noch so Berlinerisch.
Macht aber den ganzen Tag.
Aber die waren mit A Tribe Called Quest auf Tour, mit House of Pain auf Tour, mit Mobb Deep auf Tour, mit Freundeskreis. Haben nie die allergrößten Erfolge gefeiert, da musst du mich vielleicht berichtigen, glaube ich aber nicht.
Nee, genau.
Aber haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel für die deutsche Kultur gemacht, waren ein sehr wichtiger Faktor in Süddeutschland und ja.
Ich glaube, ja, Mitteldeutschland, ne? Wuppertal, aber ja, okay. NRW, aber sie haben vor allen Dingen auf Englisch gerappt, was zu der Zeit dann so also ein bisschen eine Glaubensfrage gewesen ist und damit automatisch auch schon Erfolgsgrenzen gesetzt hat, weil du auf Englisch rappend in Deutschland nicht großen Schritt machen würdest. Außerdem, wenn du dann auch ein dunkelhäutiger Rapper bist an der vordersten Front, dann wird es alles immer ein kleines bisschen schwierig, wenn du Hip-Hop machst. Aber wie du schon beschrieben hast, diesen Respekt schon übersehe relativ schnell für das bekommen ist. Und ich finde, dieser Song ist für Leute, die sich mit Hip-Hop beschäftigen und mit der Chronologie eine sehr wichtige Nummer und die gehört eigentlich auch in jede Legendenliste, abgesehen von der von Zino, die fängt irgendwo in 90er Jahrtausenden irgendwo in einem Berliner Keller an und alles andere ist egal. Und da ist sie auch jetzt bis dahin geblieben, aber insofern...
Kennt ihr die How I Met Your Mother Folge, wo Ted auf gar keinen Fall herausfinden möchte, wie der Super Bowl ausgegangen ist und mit dieser Super Bowl Brille durch die Gegend läuft? So hat Zino, glaube ich, Deutschrap aufgesogen.
So macht er das heute noch. Der hat einfach eine Berliner...
Und ich habe nichts verpasst.
Berliner, guck mal, wie schön Berliner ist das.
Ich habe nichts verpasst.
Berliner Stadtplan vor den Augen kleben. Aber wir machen es so. Dann machen wir es mal. Genau. Du
gibt auch gute Sachen in Frankfurt und Köln.
Ja, ja. Genau. Gib uns Hausaufgaben auf.
Ich gebe euch als Hausaufgaben, bis es klappt, auf.
Nee, ich brauche einen aus der...
Ach, so einen Song braucht ihr.
Ich brauche einen aus vor 2008, also 2008 bis heute. Er braucht einen Song aus 2008 und früher.
Nimm uns Warte, von 2008 bis heute?
Krieg ich einen. Ein okay. Es geht um einen wichtigen Song,
ich hab einen,
über den man gesprochen
werden sollte. Den ich hier gerne geben möchte.
Ja, pass mal auf, dann machen wir es so. Du gibst mir, ich gebe dir, du gibst ihm. Und dann bist du nächstes Mal wieder dabei.
Okay, Kevin kriegt einen frühen Song sozusagen, ja?
Genau. Ja. Und ich gebe dir, Nico, von Sido, Kitty Cat, Tony D und Scooter, Beweg dein Arsch.
Alles klar.
Du musst mich schon bitte noch kurz überlegen, ja? Für mich ist das neu. Gib mir mal jetzt erstmal.
Ja, ich, naja, machen wir. Du kriegst von mir...
Ist schon kommen, Mr. Schnabel oder so.
Mr. Schnabel mit diesem Schnabel-Ding.
Ja. Scheint ja ein sehr, sehr cooles Ding zu sein, wenn man
es mit dem Prädikat
Schnabel
bezeichnet. Wir machen sogar Mr. Schnabel mit Eimsbusch Style Lee. Okay. Das ist der Song, über den du bitte nächstes Mal ein kleines bisschen referieren musst.
Okay, alles klar. Dann.
Und Kevin kriegt?
Kevin kriegt getunte Autos von mir. Von Arzt.
Mhm. Von wann ist der ungefähr?
Wann kommt das?
Boah, keine Ahnung, 2000 oder so würde ich jetzt schätzen.
Okay.
Schätze ich. Guck mal
nebenbei.
Es gibt eine Neuauflage. Ich meine nicht die Neuauflage.
Ich suche nebenbei. Mr. Long und Frauenarzt.
Ja.
2000. Nee. Was war das denn, Diana? TST ist ferner verschüttet. Mal gucken. Hier so 2007, aber es wird wahrscheinlich noch für 2008.
Das wird ja eine richtige Aufgabe, wenn du jetzt nicht mal auf die Schnelle googeln kannst.
2008. Getunte Autos mit Megabass. Mal gucken, ob es das ist. Aber das ist die Nummer.
Ja.
Okay.
Okay, geil.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim Backspin Stammtisch. Danke, Zino. Es war mir eine Freude mit dir.
Sehr gerne.
Danke, Kevin. Get a Faust. Bis bald. Macht's gut.
Ciao.